Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht und auch mit dabei ist wieder Frau Professor Lanzel. Und wir bedanken uns auch herzlich nochmal bei Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Es geht um Sika. Und in der letzten Woche hatten wir es schon so ein bisschen angeteasert. Es gibt verschiedene Medikamente, die man systemisch oder auch topisch applizieren kann. Und heute geht es um ein ganz spezielles, und zwar Cyclosporin 0,1%. Was ist das denn genau für ein Medikament und was macht das denn, Frau Professor Lanzel?
Ja, Cyclosporin, Frau Licht, wird in der Augenheilkunde schon relativ lang benutzt, wenn auch eher zur Vermeidung von Abstoßungen von penetrierenden Keratoplastiken. Es ist nämlich im Grunde ein Immunsuppressivum, was in den 80er Jahren bei Transplantationen erstmalig eingesetzt wurde, um eben das Immunsystem so zu verändern, dass es das transplantierte Organ nicht als fremd erkennt.
Okay, und dann hat es so peu à peu seinen Weg in die Sika-Therapie gefunden.
Ja, das war ein langer Weg, wie Sie sich vorstellen können. Ja, in den 80ern wurde Cyclosporin erstmals medizinisch eingesetzt und es war da wirklich ein Durchbruch, um Transplantationen, gerade Nierentransplantationen, sicherer zu machen. Und da haben wir eben gelernt, dass es auch eine antientzündliche Wirkung hat. Also die Hauptwirkung ist auf Interleukin 2 und solche Mediatoren, aber eben auch auf die T-Zellbindung. So, jetzt werden Sie mich fragen, was hatten die T-Zelle mit dem trockenen Auge zu tun?
Ja, natürlich werde ich das fragen.
Ja, also Sie wissen ja, ich bin im Chiemgau in Bayern, zum Teil am Land. Und da müssen Sie Pathologien immer einfach erklären, dass die Patienten die auch verstehen und dann verstehen, warum sie auch eine Langzeittherapie brauchen. Und ich suche immer Bilder, wie mir das gut schilderbar ist. Und bei dem trockenen Auge gucke ich da meine Patienten an und sage, haben Sie ein Auto? Dann sagen die meisten ja. Haben Sie da schon mal Motoröl nachgefüllt? Dann sagen auch die meisten ja. Sage ich, Bingo. Was passiert, wenn da zu wenig Öl drin ist? Was passiert mit der Maschine? Ja, und dann, gibt's einen Kolbenfresser. Genau. Und so ähnlich ist das bei Ihrem Auge auch. Also Sie brauchen irgendwie was, dass die Oberfläche gescheit glitscht, sage ich. Also dass es ordentlich gleitet. Und das ist nicht ganz so einfach. Das sind drei Schichten. Also unten brauchen Sie Schleim, dass die Feuchtigkeit kleben bleibt, weil sonst das Wasser, die eigentliche Träne, von der Oberfläche hinunter perlt wie ein Tropfen Wasser auf irgendwie sonst einer Oberfläche. Mhm. Und oben gehört noch ein dünner Ölfilm, der von diesen berühmten Maibaumdrüsen gebildet wird. Und wenn eine dieser Komponenten nicht stimmt, dann ist das Gesamtkonzept nicht so funktionsfähig, reißt auf und es reibt trocken. Und im Motor kriegen Sie Motorschaden oder einen Kolbenfresser. Am Auge, wenn es trocken reibt, dann fängt es an, sich zu entzünden.
Ja.
Und wenn Sie eine Entzündung haben, geht der Teufelskreis los, weil je entzündeter die Augenoberfläche ist, umso schlechter ist wieder die Produktion von Ihrem Schleim, der von der Schleimhaut herkommt, und von dem Öl aus den Maibaumdrüsen. Also zwei Komponenten sind dann da eingeschränkt. Also Entzündungen auf Dauer wollen wir nicht.
Weil die Entzündung quasi die Becherzellen, die quasi sich auf der Bindehaut befinden, die den Schleim produzieren, beeinflusst und darüber.
Ja, also darüber wird also sozusagen die Schleimproduktion in den Becherzellen reduziert.
Ja.
Es ist auch so, bei einer dauernden Entzündung werden auch die Maibaumdrüsen, die das Öl liefern müssen, in Mitleidenschaft gezogen. Also eigentlich beide Hauptkomponenten, die wir fürs trockene Auge brauchen.
Aber ich bin vollends überzeugt. Ich bin dafür, die Folge umzubenennen in Zyklosporin 0,1% des Antikolbenfresser. Der Antikolbenfresser, das Motoröl des Auges.
Ja, machen Sie das. Okay. Also es hat nämlich noch eine witzige Komponente. Wir, bei Öl, da stellt man sich ja mal vor, ist Fett und tatsächlich Zyklosporin. Ich weiß nicht, ob Sie mal sich selber so ein Fläschchen angeguckt haben.
Ja,
das
doch.
Ist eine Öllösung. Und das ist eins der Dinge, warum es chemisch nicht ganz leicht war, das Zyklosporin überhaupt in einen Augentropfen zu verpacken.
Ah, okay.
Das Zyklosporin löst sich nur in Öl und das können Sie in allem möglichen Öl lösen. Zum Beispiel früher das Zyklosporin bei den zu Transplantierenden haben wir in Kakaolösung gelöst und die haben da Milch bekommen mit dem drin.
Lecker.
Inzwischen ist das,
freut sich der,
das war die
der
einzige
Venus-Arzt.
Möglichkeit.
Der
und jetzt beim Auge ist es nicht ganz so lustig, wenn Sie ins deutsche Arzneimittelbuch gucken, sowas gibt's. Das ist das Kochbuch für die Apotheken. Dann steht da drin, ja, Zyklosporin Augentropfen können Sie gut machen. Und das wird aufgelöst in Erdnussöl, weil das relativ neutral ist. Aber Erdnussöl brennt. Und deswegen mögen die Patienten dieses Apothekengemischte, diesen Augentropfen nicht. Die Apotheken mögen es auch nicht, weil die nicht mehr so gern Zubereitung machen. Und das Schlaue eben an diesem Icarus ist, dass das so eine Verkapselung ist, wo das eben in Lipid gelöst ist, aber außenrum in Flüssigkeit sein kann. Und das ist eigentlich diese technische Plattform, sagt man heutzutage, chemisch, wie das überhaupt in Lösung gehalten werden kann, was ziemlich intelligent ist. Und was auch dazu führt, dass das Icarus nicht ganz so schlimm brennt wie die Erdnusslösung.
Aber es brennt schon auch noch ein bisschen. Ah, okay.
Und es brennt stärker, je trockener das Auge ist. Und deswegen gleich einen kleinen Praxistipp.
Ja.
Wenn der Patient vorher eine künstliche Träne tropft, ungefähr 15 Minuten bevor er das Icarus hernimmt, dann brennt es nicht ganz so.
Ah, aber ist das auch der Grund, warum die das einmal am Tag und dann abends nehmen sollen, oder? Zumindest haben Sie das hier in der Studie, glaube ich, auch so gemacht, einmal am Tag.
Ja,
abends.
Da erzähle ich Ihnen noch ein bisschen was anderes dazu.
Gern.
Aber wir waren ja erstmal dabei, wie kommt man überhaupt auf Icarus und antientzündlich? Und da würde ich noch gern eins dazu sagen. Also antientzündlich, auch wieder aus der Transplantationsmedizin, natürlich brauchen Sie da zuerst mal Steroide.
Ja.
Weil Steroide, je nachdem, kann man unterschiedliche Dosierungen machen, wirken schnell. Und wenn Sie jetzt einen Patienten haben, wo Sie ein therapierefraktäres Sicka mit künstlichen Tränen haben und sagen, der braucht noch ein bisschen mehr und da ist wirklich eine entzündliche Komponente dabei, was man übrigens auch natürlich theoretisch, was ich in der Praxis nicht mache, weil es einfach zu teuer ist, nachweisen kann mit diesen MMP1 und wie viel entzündliche Komponente sind denn da eigentlich da. Aber sie würden ganz gern mal einen schnellen Effekt haben. Und deswegen gebe ich diesen Patienten auch ein Steroid, ein lokales dazu. Und zwar ein oberflächenwirksames, am liebsten Hydrocortison.
Haben die hier, glaube ich, zum Teil auch drin gehabt. Also die Patienten durften das ja, glaube ich, auch noch applizieren. Fand ich ein bisschen komisch, weil man kann ja irgendwie nicht die Wirksamkeit eines Medikaments untersuchen und dann sagen, ja, aber manche tropfen auch noch was anderes übrigens.
Ja, das ist tatsächlich eine berechtigte Kritik an der Studie. Wenn Sie sich aber den Wirkmechanismus vom Zyklosporin nochmal anschauen, der ja eben T-Zellen verändert, ist natürlich das Problem, die T-Zelle ist mal da am Tag 1, wenn Sie den ersten Tropfen nehmen. Und so eine T-Zelle braucht ungefähr 120 Tage, bis sie ausgereift ist.
Ah.
Wenn Sie also veränderte T-Zellen haben wollen, die eine Wirkung aufs Auge haben, brauchen Sie fairerweise eigentlich 2 bis 3 Monate, bis die Wirkung überhaupt da sein kann. Und jetzt haben Sie das Problem, Sie verschreiben dem Patienten einen Tropfen, nennen wir das Icarus, und sagen, hier ist ein Tropfen, den nehmen Sie einmal am Tag, der brennt ein bisschen. Und tschüss, dann kommt der 2 Wochen später wieder und sagt, ich nehme das Zeug, es brennt, es verbessert überhaupt nichts.
Ja.
Und der Patient hat recht. Also der Patient muss bei diesem Medikament unbedingt darauf hingewiesen werden, dass eigentlich die ersten 3 Monate die Wartezeit sind, dass das Medikament überhaupt wirken kann. Es kann nicht schneller wirken, weil der Mechanismus eben T-Zell bedingt ist und die brauchen eine Zeit, bis die ausgereift sind.
Da sind wir auch eigentlich schon direkt beim Thema, nämlich bei der Zeit, die das braucht, weil das ist ja jetzt eine Studie, die die Langzeitnutzung und die Nebenwirkungen von Cyclosporin 0,1% untersucht. Was meinen die denn, also die Beobachter jetzt hier, wenn die von Langzeitwirkung sprechen, wie lange haben die denn nachuntersucht?
Also in dem Fall haben wir über 12 Monate
ja.
uns die Patienten angesehen. Das ist auch die Stärke der Studie. Und wir haben auch tatsächlich eine relativ hohe Anzahl an Patienten, die da nachbeobachtet werden konnten. Können Sie natürlich immer sagen, innerhalb von einer Studie sind die besser geführt. Meine persönliche Meinung ist, Aufklärung zu Anfang ist das A und O. Wenn die Patienten nicht wissen, warum und wie lange sie was tun sollen, dann
dann lassen sie es. Ja, klar. Würde man ja vielleicht auch ähnlich machen, wenn man dann nicht gerade zufällig Augenarzt ist. Und selbst dann, was weiß man schon wirklich, ne? Okay, und dann muss man sich natürlich auch anschauen, was hat das für Nebenwirkungen? Und da hat die Studie drauf geschaut oder hatte die noch andere Endpunkte?
Also die Nebenwirkung war eigentlich hauptsächlich, wie zufrieden ist der Patient und wie zufrieden ist der Arzt. Und natürlich schaut man in der Studie auch Nebenwirkungen an, lokal und systemisch. Also lokal war tatsächlich, ich habe immer noch rotes Auge, es brennt, sehe ein bisschen verschwommen. Glücklicherweise bei keiner sehr großen Anzahl von Patienten und systemisch waren eigentlich keine wirklich ernsthaften Nebenwirkungen. Ist auch nicht zu erwarten, weil die Dosierung sehr, sehr gering ist.
Trotzdem hat mich ein bisschen irritiert, dass die Frauen ausgeschlossen haben, die schwanger waren, stillen, aber auch solche, die eine Schwangerschaft geplant haben. Und im Embryotox ist es tatsächlich auch angegeben, dass es genommen werden kann. Und dann habe ich nicht so ganz verstanden, warum wird das jetzt zum Beispiel bei den Frauen ausgeschlossen und bei den Männern jetzt aber nicht, weil da wäre dann ja auch gar nicht so irrelevant, ob das jetzt irgendwie teratogene Wirkung hat. Ist da was denn bekannt oder warum haben die also das ausgeschlossen?
Tatsächlich ist die teratogene Wirkung nicht bekannt, wie Sie gerade beschrieben haben. Andererseits ist es so, dass Frauen mit Schwangerschaft und Stillen natürlich große hormonelle Veränderungen durchmachen. Und wir da dann nicht wissen, was ist jetzt eigentlich tatsächlich die Grundlage für Verbesserung oder für Verschlechterung.
Ah, okay.
Also das kann man schwer trennen. Und das Dritte ist, in der Studie wollen Sie eigentlich nach Möglichkeit nicht unbedingt Schwangere dabei haben, wenn es nicht, sagen wir, was wirklich lebensbeeinträchtigendes ist.
Einfach auch für die, ich sage jetzt mal, die Reinheit
die
der Studienergebnisse
der
und die für die Sicherheit, okay.
Na, für die Studienergebnisse ist die hormonellen Schwankungen
ja, genau.
wichtig,
ja.
Aber im Grunde in der Schwangeren wollen sie möglichst wenig zusätzliche Störungen und sei es durch vermehrte Arztbesuche aufbürden.
Ja. Und wenn wir gerade von der Verbesserung und Verschlechterung sprechen, was sagen denn die Ergebnisse dieser Studie in der Langzeitbeobachtung?
Also die meisten Patienten sagten, sie waren zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Die Ärzte waren da fast noch positiver und haben das noch positiver eingeschätzt.
Ja.
Es war auch so, dass tatsächlich sehr, sehr viele Patienten durchgehalten haben. Interessanterweise war 70% der Patienten Frauen, wie das natürlich in der normalen Sicker-Sprechstunde auch da ist. Und aber die Patienten brauchten jedenfalls meine, und das ist ein Großteil dieser Patienten, die in dieser Studie drin sind, auch während der Studie immer noch Unterstützung, dass es Sinn macht, weiter das Präparat zu nehmen.
Ja.
Gerade die Aufklärung über die Wirkweise, es kann nicht früher wirken, ist für mich tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, dementsprechend überrascht ja auch nicht, dass die eingeteilt haben nach improved, also verbessert, von den Beschwerden her, no change, also keine Veränderung, weil klar, es gibt vielleicht ja auch Menschen, bei denen das mit den T-Zellen da nicht so viel gebracht hat. Aber es gab auch die Kategorie Worsening, also Verschlechterung. Und das waren immerhin auch 1,6%. Was würde man denn mit solchen Patienten anstellen, die entweder keine Veränderung wahrnehmen? Würde man dann sagen, okay, gut, dann geben wir es noch länger. Oder bei denen es verschlechtert wird, gibt man denen dann was anderes? Oder sagt man dann, okay, dann müssen die sich das aus der Apotheke holen? Ich glaube, das ist dann auch noch mal stärker dosiert. Also was wäre dann Ihr Plan?
Also klar, tatsächlich wie immer, wenn es nicht wirkt, also Non-Responder, zurück zum Anfang überlegen, was hat denn der wirklich? Stimmt meine Diagnose? Und wenn jemand 12 Monate das Präparat anwendet und keine Verbesserung hat, dann muss ich mir überlegen, was mache ich sonst noch anders? Also Sie hatten zuerst erwähnt, oder mir ist wichtig, dass man zu Anfang eben auch antientzündlich therapiert. Das ist tatsächlich auch für die ersten 3 Monate sinnvoll. Dann geht man damit meistens raus. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig, dass der Patient zusätzlich immer noch seine künstlichen Tränen nimmt.
Ja.
Weil viele meinen, ich habe jetzt was, was verschreibungspflichtig ist, das muss den Job schon tun. Nein, er braucht zusätzlich auch noch was, weil er trotzdem wahrscheinlich nicht so eine wunderbare Muzinfraktion haben wird, was unterstützend tätig ist. Und viele Patienten sagen dann, ich brauche das weniger häufig, passt auch. Also bei den Patienten, die sich verschlechtert haben, würde ich tatsächlich auf die Notwendigkeit der künstlichen Tränen hinweisen. Ich würde auch nochmal schauen, was wir häufig vergessen, sie zu fragen, wie sind denn die Raumluftbedingungen bei Ihnen zu Hause? Relativ häufig ist im Winter die Raumluftfeuchtigkeit unter 40%. Das tut keiner Haut, keinen Schleimhäuten, kein Parkett und kein Klavier gut. Und das ist auch was, wo man dran arbeiten kann. Die Patienten sagen, ich habe dann ja an der Heizung so einen Verdampfer hängen. Das reicht nicht. Ja, also mal anregen zu gucken, was zu Hause ist. Vielleicht auch so kleine Tipps wie, stellen Sie sich doch eine Hydrokultur mit Ficus Benjamini hin. Der hat früher in dem Büro schon geholfen, genau aus dem Grund. Und tatsächlich auch Sachen wie, rauchen Sie? Rauchen ist ein sehr, sehr starker Faktor.
Ich glaube, darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen in einer der nächsten Folgen.
Ja, wie schaut's aus mit dem Autofahren? Blasen Sie die Aircondition ins Gesicht? Auch mal so banale augenärztliche Sachen. Haben Sie die richtige Refraktion in Ihrer Brille? Also all diese Dinge, wo man eigentlich nicht so aufmerksam ist oder meint, das ist schon erledigt, gehören eigentlich vor der Therapie mit Cyclosporin abgefragt und abgeklärt.
Und natürlich auch, das haben wir in der letzten Folge gelernt, nochmal drauf gucken, hat die Person irgendwie sehr ausgeprägte Drüsen, könnte es eine Rosacea sein. Denn die Rosacea ist ja ganz häufig nicht erkannt, habe ich mir gemerkt.
Ja, vielen Dank, so ist es.
Ich dachte, ich schlage mal kurz den Bogen, bevor wir die Folge beenden müssen.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Und das ist tatsächlich auch was, es wird ja relativ oft von Lidrandhygiene gesprochen.
Ja.
Da ist auch immer die Frage, für wen ist das sinnvoll und wie macht man das? Und auch da ist es so, wenn Maibaumdrüsen noch vorhanden sind und sie Sekret an der Spaltlampe exprimieren können, dann ist es etwas, was zur Unterstützung der Therapie auch beim Sika-Patienten sinnvoll ist.
Ja.
Und da geht es auch tatsächlich drum, um die ganz normalen Hautkeime, die wir so haben. Und Sie sehen schon, ich bin anglophil, also meine englischen Freunde, es wird jetzt nicht jugendfrei, was ich erzähle, ist, die sagen, Sika is like sex and war. Und tatsächlich ist es so, nachts, wenn wir die Augen geschlossen haben, sind die ganz normalen Hautkeime, mit denen wir friedlich zusammenleben können, da natürlich auch so in einer schönen, warmen Umgebung, wo sie sich mehr vermehren können. Und diese Hautkeime lassen auch wiederum Entzündungsmediatoren los.
Ja.
Deswegen ist es und vermehren sich in der Nacht. Ja. Also das ist der Sexteil, sie vermehren sich in der Nacht und war ist, sie schlagen dann auf die Augenoberfläche. Und deswegen ist es tatsächlich sinnvoll, vor dem Schlafengehen Lidern dazu reinigen.
Ja.
Zuerst Maibaumdrüsen ein bisschen ausdrücken und dann die Lidränder zu reinigen und dann die Augentropfen zu applizieren, die sie in der Nacht benutzen. Und da schlägt den Bogen zum Anfang. Warum nehmen wir die in der Nacht? A, weil sie dann gescheit wirken und weil es vielleicht ein bisschen das Auge roter macht. Aber B, in der Nacht haben wir da, insbesondere wenn wir vorher noch reinigen, eine besonders gute Möglichkeit einzugreifen.
Frau Professor Lanze, wie kann man so eine Folge besser beenden als mit so einem tollen Merkspruch und so einem wunderbaren Bogen? Herzlichen Dank für Ihre Expertise, auch in dieser Woche. Und ich freue mich, dass wir in der nächsten Woche das Gespräch fortsetzen können. Da würde ich dann auch gerne noch ein bisschen mehr über die Diagnostik mit Ihnen sprechen, denn das haben wir bisher ein bisschen ausgeklammert. Es wird aber auch vor allen Dingen um die Schwere von Sicker gehen bei PatientInnen. Und deswegen, also bei Männern und Frauen und wie ist es schwerer, wie werden die Sachen empfunden, da geht es ja dann auch viel um Diagnostik. Gut, so viel dazu. Jedenfalls bedanke ich mich, dass Sie da waren und ich bedanke mich auch bei den ZuhörerInnen, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich auch bei Sanden für die Unterstützung in dem Monat. Und sollten Sie irgendwas nachlesen wollen, finden Sie immer die Links in den Shownotes und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und eine gute Zeit. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.